Liebe Gemeinde, wer bin ich? Das hat mich beschäftigt, diese Frage, die Frage der Identität in Christus. Und ich bin hängen geblieben an Aussagen aus einem Musical von Adonia, das ich euch mal zunächst zitiere. Also ich verzichte darauf, es euch vorzusingen, es ist ein wunderschönes Solo. Der erste Blick, der erste Eindruck, meine Kleidung, mein Gewicht sind entscheidend für das Urteil, ob ich in bin oder nicht. Die erste Frage, die erste Antwort, sie bestimmen den Erfolg, ob ich ernst genommen werde oder nicht. Immer freundlich, immer glücklich, stets ein Lächeln im Gesicht, echte Trauer, schwere Fragen, das erträgt die Menschheit nicht. Und Refrain immer wieder unter makellosem Make-up, wird der schöne Schein gewahrt. Im perfekt gestylten Outfit wird der Glanz nicht hinterfragt. Wer gibt mir eine zweite Chance? Wer schaut genauer hin? Entscheiden wirklich 5 Minuten, ob ich wertvoll bin? Wer gibt mir eine zweite Chance? Versucht mich zu verstehen? Will wirklich jemand mehr als schöne Fassade von mir sehen? Wer bist du? Die Frage, die hinter allem steht. Wenn du deinen Namen und deine Herkunft genannt hast, vielleicht gegenüber dem neuen Nachbarn auf dem Campingplatz. Ja, was willst du wissen? Herkunft, Alter, Beruf, verheiratet, Kinder. Wer bin ich eigentlich? Das, was zählt und jetzt erwartet wird? Das, worauf ich stolz bin, das, was man von mir sagt, wo und was ich schaffe, meine Abschlüsse, meine Noten, mein Erfolg, mein Geld, mein Besitz, meine Lebensleistung, ob ich mich irgendwo richtig gut fett auskenne, wen ich zum Freund habe. Wer bin ich? Eine Pfälzer Weinkönigin, die nun schon zur Elterngeneration gehört hat, die hat mir gesagt, ich habe meine Krone immer auf. Stolz auf die eigene Lebensleistung, so stand sie in ihrem eigenen Weingut. Stolz zu sein, dankbar zu sein, was man geleistet hat, das ist ein Geschenk. Nicht jedem gelingt das, so stolz zu sein, trotz gleicher Lebensleistung. Leistung ist halt auch ein brüchiger Boden für Identität. Denn was ist, wenn einer nicht so schön, nicht so fit, nicht so leistungsfähig ist, etwa weil er krank ist oder weil er durch eine schwere Zeit des Lebens geht oder wenn einer nicht weiß, wo er hingehört, niemanden kennt und keinen Job hat oder wenn einer besser ist als du, oder wenn du ständig kritisiert bist, was hält und trägt dich? Leistung taugt nicht als Basis der eigenen Identität. Denn wo sie nicht gelingt oder wo sie dir genommen wird, zieht leicht Verzweiflung ein. Und doch, dieser brüchige Boden für Identität, ich verbrenne mir die Zunge, ist allemal besser als das, was manche Christen da so mitbringen. Der Christ, der in der Verkündigung zuerst und immer nur sein Ungenügen hört. Dem jeder noch so gesunde Stolz mit Stumpf und Stiel ausgetrieben worden ist. Der überall nur Forderungen hört und Angst hat vor Gott. Der gelernt hat, ohne Ahnung von was, im Beichtstuhl zu sitzen und brav zu beten, ich armer, elender, sündiger Mensch bekenne. Du bist ein Nichts, ein Alles-Falschmacher, einfach falsch. Ich bin total traurig darüber, dass viele Christen den üblichen Antworten auf die Identitätsfrage nichts entgegenzusetzen haben. Am Ende nur Negatives. Sie kriegen als Christen eingetrichtert, wir leben nicht von der Leistung. Aber die Christen, die anderen, lehren ihnen, ja, dein Leben hängt nicht von der Leistung, aber du bist ein Sünder. Du bist. Und dann geht's auf die Knie und dann geht's runter. Ich bin total traurig darüber, dass viele Christen den üblichen Antworten auf die Identitätsfrage nichts wirklich entgegenzusetzen haben. Ich erinnere mich an eine Sitzung, an eine Stunde in meinem Jugendkreis bei Wiesbaden, auf die Frage, wer bist du? Sünder, halt. Warum bist du Christ? Weil ich Sünder bin? Weil ich ein Nichts bin und falsch? Und ist es verwunderlich, dass ein Mitstudent, Theologiestudent, mir einmal sagte, weißt du, in den Gemeinden, da sitzen doch nur die Schwachen und die Kranken und die Verletzten, die dies nötig haben, die diesen Gott brauchen. Die Starken, die sind draußen im richtigen Leben. Irgendwie wurde ich den Eindruck nicht los, dass er irgendwie recht hat. Aber wir kommen drauf, was ich damit meine. Ja, wir sind Sünder allzumal und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. So schreibt es Paulus in der unnachahmlich wunderschönen Luther-Übersetzung. Wie sie sind allesamt Sünder, allzumal, wahrscheinlich die 64er Ausgabe noch, allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist tief eingeprägt. Und es ist ja auch so. Aber das ist doch nicht der ganze Satz. Der Satz geht auch bei Paulus und selbst in der Luther-Übersetzung weiter. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ja, kompliziert, ich weiß, furchtbar. Deswegen predige ich jetzt auch gerade. Aber es bleibt doch nicht dabei. Wir sind allzumal Sünder, sondern es geht weiter. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sprich, wir sind gerecht. Wir sind Heilige. Das ist ein Status. Ein Status geschenkter Stärke. Ein Status geschenkter Stärke. Das ist nicht etwas, was ich mir nehme. Das ist etwas, das ich geschenkt bekomme. Status geschenkter Stärke. Ich will das einfach nochmal betonen. Dir ist nicht nur vergeben, die ist nicht nur mal so verziehen, bis zum nächsten Mal. Du bist auch nicht einfach in der Sündenwaschstraße gewesen, um beim nächsten Regen wieder dreckig zu werden. Und nein, Jesus war auch nicht nur für dich am Kreuz. Nein, du und ich, wir waren am Kreuz. Und zwar, wenn wir uns im Glauben an Jesus Christus verbinden, wenn wir uns im Glauben mit Jesus Christus verbinden, dann waren wir selbst am Kreuz. Natürlich hing er am Kreuz. Das ist keine Blasphemie. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du dabei gewesen. Im Glauben, geistlich. Die alten Muster zu leben, die sind gestorben. Das ist tot. Dein alter Mensch, der sich zurückzieht, wenn er kritisiert wird oder aufbraust, der gemein und fies sein kann. Das alles hat kein Anrecht mehr auf dich. Das sind Störsender, aber die sind vorbei. Du lebst aus einer anderen Basis, von einer anderen Basis her. Du bist nicht mehr in erster Linie Sünder, du bist in erster Linie gerecht gemacht, heilig gemacht, rein gemacht, Kind Gottes. Da ist etwas neu geworden. Mit großer Entschiedenheit schreibt der Paulus, Zitat, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Ja, wie der Luther, also so wie wir ihn vorher kennengelernt haben, auf Deutsch. Wir kennen niemanden mehr und uns Christen so, wie er früher war. Womit er sagen will, wir sündigen noch. Natürlich, aber der alte Mensch, den wir von uns kennen, der ist tot. Und zwar ein für alle Mal. Übertragen auf ein Autoleben, was ich ja so mag, wir kommen nicht von der Reparatur unseres Lebens. Wir kommen auch nicht vor der Inspektion unseres Lebens, wir kommen aus der Produktionshalle. Wir sind neu gemacht. Der Feind ist doch da und er will uns immer wieder pieken. Und er kennt unsere Schwächen. Aber ich bin neu gemacht in Christus. Ich komme woanders her, ich komme vom Sieg her. Und dann hat diese ganze Bagage nichts mehr zu sagen, darüber habe ich die Vollmacht. Selbst wenn du gleich in Gedanken wieder in Muster verfällst, in alte Muster zu denken, zu urteilen, zu richten, zu fühlen, diese Muster haben keine Macht mehr über dich. Sie müssen dich nicht mehr mit sich fortreißen. Denn wenn du es spürst, kannst du sagen, halt ein, in Jesu Namen. Er ist der Sieger. Denn du hast jetzt diese Vollmacht, diese Dinge rauszuschmeißen. Das ist spannend. Ich habe das in Römer 6 ganz, ganz neu wiederentdeckt. Warum ermahnt er uns? Weil wir die Vollmacht haben, das rauszuschmeißen. Zu sagen, nein, und ich lasse mich jetzt nicht runterziehen. Nein, und ich lasse mich jetzt nicht dazu verleiten, den anderen zu verurteilen und zu richten und lieblos zu denken. Nein, das muss nicht sein. Das muss auch kein Prozess werden. In 100 Jahren bin ich anders. Nein, der Sieg ist getan. Kreuz, Auferstehung, der Sieg ist getan. Fertig. Und darauf stelle ich mich heute. Der Ankläger ist mundtot gemacht. Weil dich jetzt nichts mehr von der Liebe des Vaters trennen kann. Natürlich sündigst du. Und der fiese Sack, der sagt vielleicht, ja, siehst du, von wegen neues Leben. Und du sagst, nein, um Jesus Christus willen, nein. Nichts trennt mich von der Liebe des Vaters, denn er hat sich für mich entschieden. Nichts musst du mehr zeigen, nicht du musst mehr zeigen, wer du bist, sondern er, der himmlische Vater, zeigt dir, wer du bist. Und das finde ich total genial. Das muss ich euch nochmal sagen, ich habe es selbst nicht richtig lesen können. Nicht du musst mehr zeigen, wer du bist. Also, ich habe es nicht nur da, ich habe es auch da. In vielerlei Bereichen, ja. Ich schaffe beim Benz und ich habe verdient und ich kriege jedes Jahr ein neues Auto. So die Geärm und so. Nicht du musst mehr zeigen, wer du bist, sondern er zeigt dir, wer du bist. Und das ist wahrhaft eine andere Basis. Bei aller Freude an Autos und Geld und hey, wäre ich der Letzte, ja, dazu kennt ihr mich vielleicht zu gut. Nur die wahre Basis. Die wahre Basis ist gelegt und die ist woanders. Und wenn mir jemand in meine Pagode fährt, dann muss ich ihn nicht umbringen. Ich tänze nicht gerne. Aber meine Basis ist eine andere. Er hat es mir gegeben. Ja, er hat es mir geschenkt und ich genieße es. Und immer wieder mache ich die Garagentür auf und gucke, ob er noch da ist. Ja, natürlich, warum auch nicht? Übertragen auf viele andere Fälle. Nur in Wirklichkeit, ganz unten ist ein Boden eingezogen in deinem Leben, wo du unabhängig von all den Dingen, die du leistest und kannst und auch den Dingen, die du nicht kannst, einer da ist, der sich dafür entschieden hat, dich zu lieben. Nicht, weil da immer noch irgendwo Reste sind, wo du ja doch richtig schön aussiehst mit deinem Vollbart oder richtig schön aussiehst mit deinem weißen Hemd. Darum geht es nicht. Er hat sich für dich entschieden und das hält dich. Und das ist das Geniale, selbst wenn es dir richtig fett dreckig geht. Er hat sich für dich entschieden. Ich liebe Psalm 18, das muss ich euch gerade vorlesen, ab Vers 17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Denn er hatte Lust zu. Das ist nicht krass, aber das ist Evangelium. Gott ist also gar nicht an meiner Sünde gelegen. Hey, wir haben Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende Kirche gespielt mit der Irrlehre, du bist ein kleines, ganz kleines. Und Jesus ist, und Gott ist nur an deiner Sünde gelegen und er will nur an deinen Sünden bohren. Das will er überhaupt nicht. Da hat er überhaupt kein Interesse dran. Ich stehe aber heute Morgen hier im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich das für mich neu entdeckt, überhaupt entdeckt habe. Gott ist nicht der fiese Kerl, der den Moment abwartet, um dir eins reinwürgen zu können, der dir jeden Sonntag ein schlechtes Gewissen macht und sagt, na, willst du nicht doch mal gucken, wo dabei die Sünden sind. Das ist für ihn nicht im Mittelpunkt, überhaupt nicht. Was ist für ihn im Mittelpunkt? Ihm liegt an meiner Rettung. Das ist es doch. Und deswegen darfst du das Evangelium hören. Es geht ihm nicht darum, dich klein zu machen, dich Sünder zu schelten, dich mit Forderungen zu überziehen, dir zu sagen, wie mies und schlecht und fies und blöd und überhaupt und warum du überhaupt da bist. Sondern ihm geht es darum, dich zu retten, dich zu erlösen. Ihm liegt an deiner Stärke. Ihm liegt nichts daran, dass wir hier miteinander sitzen und unsere Krankengeschichten beklagen und unsere Verletzungen miteinander vergleichen. Ihm liegt daran, dass er jede und jeden von uns stark macht in ihm, dass wir sagen, ja, das ist so in meinem Leben. Aber er ist meine Stärke. Ich verrate die Realität nicht, mein Leben war so, mein Leben ist so. Aber es ist ein Boden in mein Leben gelegt. Auf diesem Boden kann ich sagen, das eine ist so, aber das andere ist genauso. Ich lebe von seinem Sieg. Und ich muss da nicht mehr drumherum meine Schallplatte ständig immer wieder neu auflegen, wie schlecht es mir geht und wie böse doch die waren und mein Sohn, der böse war und die Tochter, die böse war und ich werde mich nie wieder melden und es soll alles so bleiben, die sollen und sonst was. Mach die Platte weg. Schmeiß die Platte weg. Sondern du darfst jetzt sagen, er hat mich zu seinem Kind gemacht. Und er schenkt mir die Vollmacht, ganz neu anzufangen. Und diesen alten Mist und Kram, das Dunkle und das Negative wegzuweisen und zu sagen, nein, ab heute, ab gleich lebe ich von seinem Sieg. von seiner Kraft, von seiner Vollmacht. Und dann zieht Freude ein. Nicht indem du das Negative verdrängst, sondern indem du hörst, hey, der liebt mich ohne Ende. Und er schenkt mir Vollmacht. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und die nutze ich, weil er sie mir zuspricht. In seinem Wort, das steht tatsächlich da. Er sehnt sich danach, dass er dich und mich zu seinem Kind erklären kann. Mit dir und mir will der allmächtige Gott eine Liebesbeziehung aufbauen. Hast du dir das schon mal überlegt? Das ist kein oben, unten, da der heilige Gott, da du der Drecksack. Sondern er will eine Liebesbeziehung mit dir aufbauen. Eine Beziehung, die nur das eine als Grundlage hat. Seine Entscheidung, dich und mich zu lieben, laut Psalm 18, seine Lust an dir. Jenseits aller Dinge, die ich leiste und auf die ich stolz sein kann, jenseits all der Dinge, die erwartet und abgefragt, jenseits all der Angst, nicht zu genügen, ist ein Boden in unser Leben eingezogen. Du bist, weil er dich liebt. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass christliches Leben an dem Punkt überhaupt erst beginnt. Es ist viel Schweres in deinem Leben gewesen. Und das kann dir und das hat dir niemand auszureden. Aber die Frage ist an dich als Christ, von was zeugt dein Leben? Von den Krankengeschichten, von all dem, was die Schulmedizin an dir falsch gemacht hat und der Sohn und die Tochter und die Enkel und wer alles schuld ist an deinem Leben? Oder ob du sagst, heute zeugt mein Leben davon, dass ein anderer in mein Leben gekommen ist? Und hat mir meine Verletzungen geheilt. Und ich bin heute sein Kind. Und ich wünsche mir so sehr, dass es bei uns allen immer mehr und immer tiefer ins Herz fällt. Wo wir spüren und es täglich erfahren, wer wir sind und wer der Vater ist, dem wir gehören. Und ein bisschen konkreter will ich das sagen. Du bist Kind des allmächtigen Gottes. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Und du bist sein Kind. Und du bist sein Kind. Du stehst auf der Seite des Siegers. Ich habe vorhin so überlegt, was haben sich die Theologen die Köpfe eingeschlagen, ob die Auferstehung der Toten historisch richtig oder falsch ist. Das geht nicht, darum geht es nicht. Oder das ist nur das Vorgeplänkel. Die Frage ist, lebst du daraus? Lebst du daraus, dass das Alte gestorben ist, ein für alle Mal, und das Neues in deinem Leben entsteht? Lebst du daraus, aus der Auferstehung der Toten? Das ist das Wesentliche. Nicht, ob dieser Theologe dies sagt und jener das sagt, oder ob es so oder so war, sondern ob es in deinem Leben eine Realität ist. Du stehst auf der Seite des Siegers über Leben und Tod, über alles Dunkle und Negative und Böse. Er ist der Herr und nicht die Geister und die Stimmen dieser Welt oder in deinem verzagten Herzen. Du hast in deinem Leben göttliche Vollmacht, diese Dinge im Namen von Jesus Christus abzuweisen. Wenn du betest, wenn du auf Heilung vertraust, wenn du darauf vertraust, dass Brüche im Leben gut werden, da vertraust du darauf, dass du an der Seite des Mächtigsten dieser Welt bist. Christus wohnt und lebt hier in dir. Du gehst keinen Schritt ohne ihn. Das heißt, du bist nicht mal nur an seiner Seite oder in seiner Nähe. Du musst ihn auch nicht erst rufen oder bangen, ob er da ist. Er ist bereit, dich in allem zu leiten, was dein Leben betrifft. Und ich finde, Gottes Kind zu sein, ist auch eine ungeheure Entlastung. Du bist nicht Gott und du bist auch nicht Jesus. Du hast nicht die Macht und auch nicht die Verantwortung. Deine Aufgabe ist es, nur zu empfangen. Nur zu empfangen. Mit ihm rechnen, Tag für Tag. Herr, ich gehe da jetzt hin, ich predige heute. Papa, mach du das. Du musst es machen. Mit ihm rechnen, Tag für Tag. Nichts muss aus dir kommen. Du liebst ihn, du redest von ihm, du weist auf ihn hin, du hörst und tust, was er dir sagt. Alles andere muss er machen. Deine Gesundheit, deine Schaffenskraft, alles, was du dir leisten kannst und hast, es ist alles Geschenk. Und das macht auch frei von den Dingen und es hilft dir loszulassen. Und mittendrin